Heute Morgen eingeschaltet hast, dass du gemeinsam mit uns Gottesdienst feierst. Und bevor ich mit der Predigt starte, möchte ich mit uns beten. Ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir, dass du da bist, dass du mitten unter uns bist. Egal wo wir sitzen, ob wir jetzt zu Hause gerade vom Fernseher sitzen, vom Handy, wir hier im Gemeindehaus sind, ob wir vielleicht auch später einschalten. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest und dass das nicht räumlich oder zeitlich begrenzt ist, sondern dass du ein Gott bist, der spricht. Und darum bitte ich dich jetzt, dass du unsere Ohren und unsere Herzen öffnest für dich und dein Wort. Amen. Und bevor ich starte mit der Predigt, gilt wie immer, du siehst es eingeblendet, deine Frage. Wenn du eine Frage hast zur Predigt, stell sie uns, stell sie mir. Und ich versuche sie zu beantworten, jetzt gleich nach der Predigt, im Livestream oder aber auch über die Woche verteilt. Wenn du eine Frage hast, die Predigt erst später anschaust, du darfst deine Frage stellen via Signal, WhatsApp, Telegram. Du kannst uns auf vielen Wegen erreichen. Ich lade dich ein, stell dir mal folgende Szene vor. Stell dir vor, du hast 6 Kinder. Okay, das ist schon schwer, sich vorzustellen. Ich merke es gerade. Versuch es trotzdem. 6 Kinder im Alter von zwischen 18 und 31 Jahren. Alle, bis auf die 2 Jüngsten, wohnen gar nicht mehr zu Hause. Einige sind verheiratet, haben Kinder, kümmern sich fürsorglich um die Kinder, um deine Enkelkinder. Nur der Älteste, der macht dir Sorgen. Er lebt als Single. Hey, das ist noch kein Grund, sich Sorgen zu machen. Aber das, was er noch macht, das macht dir Sorgen. Er geht keiner festen Tätigkeit mehr nach. Er lebt mal hier, mal dort. Er lebt vom Hand in den Mund. Und das ist allein schon Anlass, dass im Dorf es langsam Gerede gibt. Dass die Menschen über ihn sprechen. Dass sich Gerüchte breit machen, die Runde machen. Und seit neuestem ist er Teil von der Clique. Und diese Clique, die lässt von sich reden. Diese Clique macht nichts Illegales, aber ja, sie sind schon ein bisschen komisch drauf. Sie veranstalten Partys, wo ganz komische Leute hingehen, wo Prostituierte ein- und ausgehen. Sie werfen mit Weltverbesserungsparolen um sich, sie hinterfragen das System. Sie verteilen Flugblätter. Sie treffen sich zu Massenkundgebung. Und dein Sohn mittendrin. Hey, dein Sohn ist die treibende Kraft. Und seit er ausgezogen ist, da drehen sich immer mehr die Gespräche. Die Gespräche am Küchentisch genau um diesen Jungen. Immer mehr nimmt der Raum ein in deinem Leben, mit deinen Gedanken. Und wenn mal jemand wieder aus deiner Familie gehört hat, was er so treibt, dann kommt dieser Anruf, dieser Telefonanruf, der meistens so beginnt: Hast du schon gehört? Und wenn du diesen Satz hörst, dann zieht sich in dir schon der Magen zusammen. Du fragst dich, ey, was hat er denn diesmal wieder gemacht? Du spürst im Dorf die Blicke. Beim Bäcker merkst du, dass die Leute über dich reden. Es ist so, als könnten sie Gedanken lesen. Oder als könntest du Gedanken lesen, die Gedanken von den Leuten. Ja, dass sie denken, ja, was hat der schon wieder angestellt? Haben die den nicht besser im Griff? Ganz schön missraten, findest du nicht auch? Du hörst diese Gerüchte von deinem rebellischen Sohn, der so einen komischen Weg geht. Du versuchst, das Gespräch mit ihm zu suchen, aber irgendwie ist es vergeblich. Er bereitet dir schlaflose Nächte, Ängste breiten sich aus, du hast konstant das Gefühl, versagt zu haben. Ein Haus. Und dann wird aus Angst Panik, die in dir hochkommt. Und du hörst mal wieder, dass er mal wieder mit der örtlichen Behörde in Konflikt gekommen ist. Und du machst dich auf zu diesem Haus, wo er gerade ist, wo er im Konflikt ist mit den Ordnungsbehörden. Du fährst dorthin, du steigst dein Auto, fährst dorthin und parkst vor dem Haus und merkst schon, da stehen viele Autos, sind viele Menschen um diesem Haus herum. Und du gehst aber in dieses Haus. Beziehungsweise kommst du nicht weit, Du kommst nur bis zur Haustür. Alles ist voller Menschen. Und dann rufst du in den Flur hinein und hoffst, dass dich jemand hört. Sag meinem Sohn, seine Familie ist hier und er soll mal bitte rauskommen. Du siehst, wie jemand von diesen vielen Menschen dort im Haus sich umdreht, dir zuwinkt, er hat verstanden. Du stehst da und wartest. Du wartest und endlich tut sich was. Dieser Mann, den du zugerufen hast, der dich gehört hat, der kommt wieder raus. Und er sagt dir, tut mir leid, dein Sohn weigert sich zu kommen. Soweit die Geschichte. Übrigens keine erfundene Geschichte. Es ist eine Geschichte, die wir zugegebenermaßen in kürzerer Form im Markus-Evangelium finden. Es ist eine Geschichte zwischen Jesus und seiner Familie. So finden wir sie am Anfang des Markus-Evangeliums in Markus 3 in den Versen 31 bis 35. Und irgendwie macht es den Eindruck, als ist ganz schön viel Zoff, ist dicke Luft in der heiligen Familie. Ich lade dich ein, dass wir uns heute Morgen diesen Text anschauen. Diesen Text aus dem Markus-Evangelium. Und dieser Text, diese Erzählung, die beginnt wie folgt. Inzwischen war Jesus, Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum. Als man ihn ausrichtete, deine Mutter und dein Bruder und Schwester sind draußen und wollen dich sprechen. Das ist der Beginn unserer Geschichte. Aber damit du den Kontext richtig verstehst, müssen wir jetzt noch einen weiteren Vers uns anschauen. Einen Vers weiter vorne. Und zwar auch im Markus 3, und zwar der Vers 21. Und da können wir nämlich Folgendes lesen. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er, dass Jesus, den Verstand verloren hatte. Genau das ist die Ausgangssituation unseres Textes heute Morgen. Die Familie von Jesus, sie macht sich auf und will Jesus nach Hause holen. Die Familie von Jesus denkt, Jesus hat den Verstand verloren, ist völlig durchgeknallt. Die Familie von Jesus, sie hat mitbekommen, was er so tut. Sie hat mitbekommen, dass dieser Jesus Aussätzige anfasst, dass er sie einfach mit Aussätzigen trifft, dass die sogar gesund werden. Sie hat mitbekommen, dass er Menschen befreit, die von Dämonen besessen sind. Die Familie von Jesus hat mitbekommen, dass er Menschen heilt. Sie hat mitbekommen, dass Jesus zwischendrin, zwischen diesen Wundern immer wieder komische Dinge sagt. Und dass sich Jesus mit ziemlich wichtigen Leuten aus dem Volk ganz schön anlegt. Das alles hat die Familie mitbekommen. Und die Familie kommt zum Entschluss, Jesus ist nicht mehr ganz dicht. Jesus, wir müssen ihn von der Öffentlichkeit wegholen. Er ist verrückt geworden. Ich glaube, wir alle kennen dieses Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht wurde dir das schon mal gesagt, vielleicht hast du es auch schon mal gedacht. Mir ist das in letzter Zeit mal aufgefallen, dass ich das irgendwie gedacht habe. Wenn ich meine Tochter anschaue, dann habe ich gedacht, wow, okay, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das sind ein paar Dinge, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Vielleicht hast du das schon mal gedacht, wenn du deine Kinder angeschaut hast. Ui, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder, ey, jawohl, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das sind tolle Dinge. Wenn du keine Kinder hast, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du deine Eltern angeschaut hast und festgestellt hast, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es ist interessant, wir können dieses Sprichwort irgendwie positiv wie negativ benutzen, aber ich glaube, wir benutzen es oft eher negativ, also so abwertend, ja, wenn man die Macken irgendwie erklären möchte. Ja. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich glaube, bei Jesus ist das ähnlich. Ich glaube, bei Jesus ist es auch so, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Jesus' Handeln, das, was er tut, was er sagt, das fällt auf. Das fällt auf. Auch bei Jesus fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Und warum? Hey, lass uns mal überlegen, wer ist denn Jesus eigentlich? Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Sohn Gottes. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesu Handeln fällt auf. Jesu Handeln eckt an. Und warum? Weil er der Sohn Gottes ist, weil er nicht von dieser Welt ist. Und deswegen fällt das doch so auf, was er tut. Weil er eben nicht von dieser Welt ist. Und deswegen entdecken wir das immer wieder im Neuen Testament, dass Menschen darüber stolpern, was er sagt und was er tut. Dass das aneckt, dass Jesus irgendwie nicht richtig in diese Welt passt mit dem, was er sagt und tut. Dass es zumindest Menschen glauben, dass er nicht richtig reinpasst. Dass Menschen sich von ihm distanzieren, weil ihnen das nicht gefällt, was er sagt und was er tut. Und das ist selbst bei seiner Familie so, dass sie denken, hey, Jesus ist verrückt geworden. Und wenn wir weiter die Evangelien lesen, dann stellen wir irgendwann fest, sogar ziemlich schnell, dass es da Menschen gibt, denen gefällt das gar nicht, was Jesus sagt und tut. Welchen Anspruch da Jesus erhebt. Und die dann relativ früh schon beginnen zu planen, Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. Das, was Jesus tut, was er sagt, das eckt an. Selbst bei seiner Familie. Vielleicht kennst du das Gefühl. Vielleicht hast du das auch schon mal in deinem Leben beobachtet. Vielleicht hast du mal die Bibel gelesen, hast eine Predigt gehört und hast gemerkt, boah, ey, das eckt ganz schön an in meinem Leben. Den Anspruch, den Jesus dort hat an mein Leben, an meine Werte, an das, wie ich leben soll, das ist ganz schön herausfordernd. Und dann stellst du genau das fest, dass Jesus aneckt. Und dann gibt es Menschen, die das tatsächlich sagen, auch heute noch, hey, das, was Jesus sagt, ist verrückt. Damit will ich nichts zu tun haben. Jesus eckt an. Jesus fordert heraus. Vielleicht hast du aber auch schon mal die andere Seite kennengelernt. Vielleicht geht es dir so, dass dir das total wichtig ist, der Glaube. Dass du darum ringst, dein Leben an diesen Werten, die Jesus weitergibt, zu orientieren. Dass du darum ringst, seinen Willen zu tun. Und dass Leute zu dir sagen, hey, du bist nicht mehr ganz dicht. Du bist verrückt geworden. Du bist verrückt geworden, dass du dich jeden Sonntagmorgen in eine Gemeinde kämpfst. Hey, Sonntagmorgen, frühstücken, ausschlafen. Aber nein, du gehst in diese Gemeinde. Dass Leute sagen, ey, du bist verrückt. Du triffst dich abends auch noch mit Leuten. Betest mit ihnen, liest mit ihnen Bibel. Und überhaupt liest du jeden Morgen Bibel oder irgend sonst irgendwas. Hey, dass Leute sagen, du bist verrückt geworden, weil du dich zu Jesus bekennst. Auch das gibt es. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Und hier in diesem Text sehen wir, dass Jesus genau dasselbe erlebt. Dass Menschen sagen, hey, du bist verrückt geworden. Und diese Menschen sind nicht nur irgendwelche Menschen. Es ist seine Familie. Es ist seine Familie, die das sagt. Seine Familie, die das sagt und denkt. Das ist die Ausgangssituation unseres Textes. Jesus ist drinnen bei den Menschen, der Raum ist voll, er sitzt in der Mitte und lehrt, die Menschen hören ihn zu. Und draußen vor der Tür, da steht seine Familie. Und dann geht's weiter. Dann schickt die Familie jemanden zu Jesus, der soll Jesus etwas ausrichten. Und dann können wir im nächsten Versen 33 und 34 Jesu Antwort entdecken, Jesu Antwort lesen. Können wir lesen? Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort. Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Ich weiß nicht, was du gerade denkst, wenn du das hier liest, wenn du das hörst. Ist doch ganz schön krass, oder? Ist doch ganz schön krass, was Jesus hier sagt. Unverschämt, was Jesus sagt, oder? Ich glaube, wir müssen ein bisschen genauer hinschauen. Wir müssen hinschauen, worum es hier nicht geht. Weil wenn wir da nicht genau hinschauen, dann kann es passieren, dass wir uns auf einen ganz schönen Holzweg begeben. Dass wir in eine ganz schön falsche Richtung uns bewegen. Worum geht es hier in unserem Text nicht? Jesus möchte an dieser Stelle keinen Freifahrtschein uns ausstellen. Dass wir unsere Familie, dass wir unseren Ehepartner, unsere Kinder, unsere Geschwister, unsere Eltern irgendwie hinten runterfallen lassen sollen. Das ist kein Freifahrtschein zur Vernachlässigung unserer Familie. Jesus wertet die Familie auch nicht ab. Gerade in dieser Zeit, gerade in Zeiten, wo Jesus lebt, hat Familie einen ganz großen Wert gehabt. Darum geht es Jesus nicht. Aber trotzdem merken wir ja eine Spannung hier. Ja, die Spannung ist da. Aber Jesus lässt die Verbindung zu seiner Familie nie abreißen. Das können wir entdecken, wenn du die Bibel, das Neue Testament, die Evangelien mal weiterliest. Da ist zum Beispiel eine Szene. Da ist Jesus am Kreuz. Da hängt Jesus am Kreuz. Und da hat Jesus nicht mehr viel Luft, nicht mehr viel Worte. Aber für ein paar Worte hat er dann doch noch Luft. Und die sind ihm ganz wichtig. Das wird uns im Johannesevangelium berichtet, im Kapitel 19 dort. Da ist Jesus am Kreuz und mit einem seiner letzten Worte, da hat er seine Mutter im Blick, die dort steht und sich das Ganze anschaut. Und Jesus sagt und befiehlt seine Mutter jemanden an, nämlich seinem besten Freund, einer seiner Lieblingsjünger Johannes. Er bittet Johannes, dass er sich um seine Mutter kümmert. Jesus hat seine Mutter im Blick, dort als er am Kreuz auf Golgatha hängt. Oder ein bisschen weiter, im Korintherbrief, im Korinther 15, da wird beschrieben, wem Jesus noch alles begegnet ist, nachdem er auferstanden ist. Und dort in diesem Text wird explizit einer erwähnt. Und das ist Jesu Bruder, Jesu Halbbruder, Jakobus. Er wird besonders herausgehoben, dass er Jesus auch noch begegnet ist. Jakobus, der später dann wichtiger Leiter in der Gemeinde von Jerusalem wurde. Und noch einen Bruder finden wir im Neuen Testament. Judas. Der Judasbrief ganz am Ende des Neuen Testamentes wird dem Bruder von Jesus zugeschrieben. Jesus hat keinen Streit mit seiner Familie. Jesus möchte aber uns etwas mit dieser Aussage deutlich machen. Fakt ist, und das haben wir ja auch gerade schon mal angesprochen, dass Menschen, die Jesus damals nachgefolgt sind, kein gutes Standing hatten. Bei ihren Freunden, bei ihrer Familie. Und dass es ein ganz schöner Anspruch war, Jesus nachzufolgen. Dass es eben auch manchmal bedeutet hat, seine Familie zu verlassen. Wegzugehen von zu Hause. Und wir haben auch gerade schon beobachtet, dass das vielleicht heute genauso ist. Dass du das vielleicht auch erlebst, dass du kein gutes Standing hast, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du dich zu Jesus bekennst. Und wenn wir in der Bibel weiter blättern, dann entdecken wir auch sehr schnell, dass Christen verfolgt wurden, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Und das ist leider heute auch noch so. Viele Menschen, viele Christen auf unserer Welt, die werden verfolgt, weil sie sich zu Jesus bekennen. Jesus will uns etwas deutlich machen an dieser Stelle, was vielleicht noch gar nicht so richtig sichtbar wird, als er das sagt. Jesus sagt, mit mir, damit, dass ich jetzt hier öffentlich handle, dass ich auftrete als Jesus, der Messias, da beginnt die Herrschaft Gottes. Und mit mir beginnt etwas ganz Neues. Mit mir startet eine ganz neue Gemeinschaft. Mit mir startet eine neue Gemeinschaft. Es beginnt etwas Neues. Es beginnt sozusagen der Start der heiligen Familie. Jesus sagt, mit mir, dadurch, dass ich auf die Welt komme, entsteht eine neue Gemeinschaft. Alle, die sich zu mir bekennen, die gehören zu dieser neuen Gemeinschaft. Mein Leben stiftet diese neue Gemeinschaft. Und diese neue Gemeinschaft hat einen ganz verbindenden Stellenwert. Aber ohne die natürliche Familie irgendwie herabzusetzen, ist es sogar eigentlich umgekehrt der Fall. Dass Jesus nämlich bewusst diese Begriffe, die wir und die Menschen auch damals für Familie kannten, benutzt, um diese neue Gemeinschaft zu beschreiben. Er benutzt Begriffe wie Mutter, Bruder, Schwester, um zu zeigen, was diese neue Gemeinschaft, die mit ihm beginnt, ausmacht. Mit dem, dass er diese Begriffe verwendet, beschreibt er diese neue Gemeinschaft. Er bekräftigt sie und er sagt, diese neue Gemeinschaft, die hat einen ganz hohen Stellenwert. Diese neue Gemeinschaft ist Familie. Brüder und Schwestern. Familie Gottes, Familie Jesu beginnt mit ihm. An diesem Punkt. Gemeinschaft, neue Gemeinschaft mit ihm. Aber was bedeutet es denn dann eigentlich, zu dieser Familie Gottes zu gehören? Was genau bedeutet das, wenn Jesus von dieser Familie spricht? Was bedeutet es, zur Familie Gottes zu gehören? Ich finde, hier werden zwei Aspekte deutlich in diesem Text. Vor allem, wenn wir noch den letzten Vers, den Vers 35 uns anschauen, da sagt Jesus Folgendes: Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Ich möchte mit euch zwei Aspekte anschauen, die, wie ich finde, es bedeutet, zur Familie Gottes zu gehören. Und diese zwei Aspekte, sie stehen sich irgendwie diametral gegenüber. Zum einen glaube ich, dass zur Familie Gottes zu gehören Trennung bedeutet. Zum anderen bin ich tief davon überzeugt, dass zur Familie Gottes zu gehören aber auch Verbindung bedeutet. Trennung und Verbindung. Diese beiden Teile, lasst sie uns anschauen. Lasst uns zuerst die Trennung anschauen. Was meine ich damit? Was meint Jesus damit? Ich finde, und das hatte ich eben auch schon angesprochen in diesem Bild, was uns hier der Markus, der das Evangelium schreibt, uns hier aufzeigt, ist ja ganz interessant. Die Familie von Jesus steht draußen vor der Tür und Jesus ist drin bei den Menschen, bei seiner neuen Gemeinschaft, bei seiner neuen Familie, bei seiner weiteren Familie. Und irgendwie ist da eine Trennung, drinnen und draußen. Und ich glaube, hier wird uns etwas deutlich. Etwas deutlich, was vielleicht auch gar nicht so einfach ist. Dass zu Gottes Familie zu gehören eben auch Trennung bedeutet. Es bedeutet Trennung. Jesus war vor die Entscheidung gestellt, gehe ich mit meiner Familie mit, so wie sie das wünscht, oder bleibe ich bei den Menschen, gehe ich den Weg, den mein Vater im Himmel für mich hat. Das war die Wahl, vor der Jesus gestellt wurde. Tue ich den Willen Gottes, meines Vaters, oder tue ich einen anderen Willen, den Willen meiner Familie? Ich glaube, auch wir sind täglich vor genau dieser Entscheidung gestellt. Tue ich den Willen Gottes oder tue ich einen anderen Willen? Ich glaube, das ist manchmal einfach. Manchmal ist es einfach herauszufinden, was Gottes Wille ist. Da ist es ziemlich klar. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, da ist es eben gar nicht so klar. Da ist es ziemlich schwierig zu entscheiden, hey, was will Gott eigentlich jetzt von mir? Da braucht eine Entscheidung vielleicht ein bisschen länger. Da braucht eine Entscheidung vielleicht die ein oder andere schlaflose Nacht. Das ein oder andere Nachdenken. Das ein oder andere vielleicht auch mit jemandem zu sprechen darüber. Mal nach einer Meinung zu fragen. Aber Entscheidungen sind immer auch Trennungen. Weil wenn ich mich für etwas entscheide, dann entscheide ich mich auch immer gegen etwas. Gehe ich den einen Weg, dann gehe ich den anderen Weg nicht. Zu Gottes Familie zu gehören, bedeutet Trennung. Ja, und es ist manchmal ein Kampf. Vor allem dann, wenn Leute sagen, hey, du bist doch verrückt geworden, dass du das so oder so machst. Und da kommt etwas in mir hoch und vielleicht kennst du das auch, nämlich das Gefühl, hey, was denken die Leute über mich? Kennst du das Gefühl? Hey, du bist nicht alleine, ich kenn's auch. Aber dann sagt Jesus uns im Grunde, hey, ist doch eigentlich egal, was die Leute denken. Ist doch wichtig, was ich über dich denke. Und ich sage das hier, aber es ist verdammt schwierig. Es ist verdammt schwierig, dich das bewusst zu machen. Das ist vor allem wichtig, was Jesus über dich denkt. In unserem Leben gibt es vieles, was uns irgendwie führen und leiten möchte. Bei Jesus hier in unserem Text ist es die Familie, die ihn leitet, die ihn irgendwie drängen möchte in eine Richtung. Komm nach Hause. Du bist verrückt geworden. Bleib mal lieber daheim. Geh mal lieber nicht in die Öffentlichkeit. Aber es ist ja nicht nur Familie, die eine Instanz ist, die auch Normgeber ist. Da gibt es ja viel andere Systeme in unserem Leben, die uns irgendwie eine Norm aufdrängen, die uns prägen wollen. Das sind zum Beispiel Arbeitskollegen. Da ist es der Verein, in dem du aktiv bist. Da ist vielleicht die Nachbarschaft, in der du unterwegs bist. Das alles kann zum Normgeber werden. Das alles kann uns in gewisse Verhaltensweisen lenken, die von uns dann erwartet werden. Und Gottes Willen zu tun, bedeutet an dieser Stelle, und da kann explizit heißen, das, was deine Klasse, was dein Verein, was deine Arbeitskollegen, was deine Nachbarschaft von dir erwartet und verlangt, eben nicht zu tun. Das kann es bedeuten, zu Gottes Familie zu gehören. Jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Ich glaube nicht, dass Jesus von uns erwartet, dass wir uns völlig abschotten von der Welt. Dass wir in eine Trennung gehen zu allem, was da um uns herum ist. Ich glaube, dass das Gott nicht und Jesus nicht von uns erwartet. Und ich glaube, das ist auch ein ziemlich einfacher Weg. Es ist doch viel herausfordernder, in der Welt zu sein, in deinem Verein aktiv zu sein, zu deinen Nachbarn Kontakt zu haben, mit deinen Arbeitskollegen ein gutes Verhältnis zu haben, da mittendrin zu sein und trotzdem Gottes Willen zu tun. Das ist doch manchmal viel herausfordernder. Ich glaube, dass das Jesus von uns möchte. In der Welt sein, aber einen Unterschied machen. Nicht sich abzuschotten und irgendwie für sich zu sein, sondern in die Welt zu gehen. Aber zu zeigen, ich bin mit Gott unterwegs. Und ich ringe darum, Gottes Willen zu tun. Und ja, zu Gottes Familie zu gehören, bedeutet Trennung und das tut auch manchmal ganz schön weh. Und vielleicht hat Markus, der uns hier dieses Evangelium aufgeschrieben hat, genau deswegen auch dieses Beispiel gewählt. Diese Geschichte, diese Episode aus Jesu Leben. Weil sie eben so zeigt, wie schmerzhaft es sein kann, weil Jesus hier mit seiner Familie zu tun hat. Und wie schmerzhaft ist für Jesus dieser Moment, wo man eben auch mal Trennung tun muss. Vielleicht will uns das der Evangelist aufzeigen. Genau an diesem Beispiel, weil es hier um Jesus und um seine Familie geht. Zu Gottes Familie zu gehören bedeutet Trennung. Zu Gottes Familie zu gehören bedeutet aber auch Verbindung, verbunden zu sein miteinander. Und das Bild, das Jesus hier aufmacht, das finde ich so wunderbar. Es ist so, so besonders. Und warum? Weil Jesus sagt, wir sind Familie. Weil er dieses Bild von Familie überstülpt auf die Gemeinschaft, die durch ihn entsteht. Er hätte ja auch ein anderes Beispiel wählen können. Das ist irgendwie ein Verein. Nein, Jesus benutzt bewusst das Bild der Familie für die Gemeinschaft, die Christen mit ihm haben und die Christen untereinander haben. Das macht Familie aus. Meine Frage an euch, was macht Familie aus? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hier. Ich komme ein bisschen näher an die Kamera, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Es ist ein Schild. Und vielleicht haben einige von euch dieses Schild zu Hause. Da steht drüber Familienregeln. Und dann steht da jetzt auf meinem Schild, wir sind eine Familie. Wir lieben einander. Wir sind füreinander da. Wir vertrauen einander. Wir hören zu. Wir zeigen Mitgefühl. Wir sind dankbar. Wir helfen einander. Wir verzeihen einander. Wir lachen gerne und viel. Vielleicht kennst du so Schilder, da stehen noch viele andere wunderbare Dinge drauf, die Familie ausmachen. Und für mich ist das so ein tolles Bild. Hey, das macht Familie Gottes aus. Das bedeutet Familie. Ja, nicht immer. Ich stell's mal hier hin. Ja, nicht immer ist Familie so perfekt. Aber zur Familie Gottes zu gehören, bedeutet genau das. Dass du eine Gemeinschaft erlebst, die genau das ausmacht. Und wenn du das Neue Testament weiterliest, dann entdeckst du, dass dieses Bild von Familie sich durchzieht. Dass es weitergeht. Dass Familie Gottes sich weiterzieht und dass es bis hierher gelangt ist. Wir als Gemeinde, wir sind Familie. Wer hast du schon mal beobachtet, dass man manchmal sagt, ja, liebe Brüder und Schwestern, ist vielleicht irgendwas Altes, Verstaubtes, aber eigentlich ist es das nicht, weil es ist total toll und wichtig. Wir sind Geschwister. Wir als Gemeinde bilden eine Familie. Und wir gehören als Gemeinde in Weigandsheim zur weltweiten Familie Gottes. Und die Familie Gottes, die wird hier örtlich in Weigandsheim. Und das ist etwas Tolles, das ist etwas Wunderbares. Und warum sind wir als Gemeinde Familie? Ja, weil Jesus diese Gemeinschaft stiftet, weil er im Zentrum dieser Gemeinschaft steht und weil er sagt, die Leute, die zu mir gehören, sie sind Familie. Das verbindet uns. Wir sind Familie. Und so sollte uns als Gemeinde genau das prägen, dieses Wissen, dass wir Familie sind. Und so sollten wir miteinander umgehen. So sollten das Menschen erleben, die vielleicht zu uns kommen. Dass sie erleben, hier ist was anders. Hey, hier ist so eine besondere Gemeinschaft. Hey, hier ist Familie. Wie äußert sich das, dass wir Familie sind? Wie findet das in unserer Gemeinde statt, dass wir Familie sind? Wann hast du das letzte Mal eins deiner Familienmitglieder gesehen? Mal gesprochen? Vielleicht mal dran, mal jemanden zu besuchen aus deiner Familie. Mal anzurufen, mal wieder zu sehen, trotz der Hindernisse, die wir gerade haben in der Welt. Wie geht's dir mit diesem Bild, was Jesus über Gemeinde hat, über das Miteinander von Christen, dass wir Familie sind? Vielleicht ist dir das gar nicht mehr so bewusst. Vielleicht ist dir gar nicht mehr so bewusst, weil du es schon immer kennst, weil du schon lange in der Familie bist, weil du vielleicht hineingeboren worden bist in diese Gemeinschaft. Vielleicht ist es dir auch gar nicht mehr so bewusst, weil es gerade so distanziert ist, weil es eben gerade sich so anfühlt, als gibt es das gar nicht. Aber es gibt es. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind Familie. Und zu Gottes Familie zu gehören, bedeutet für dich vielleicht, dass du dir das wieder ganz neu bewusst machst. Dass du dir ganz neu bewusst machst, dass du zu dieser Familie gehörst. Im Hebräerbrief, in Kapitel 11, Vers 2, da können wir Folgendes lesen. Da schreibt der Autor des Hebräerbriefs: Jetzt haben alle den einen Vater, sowohl Jesus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Dadurch schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen. Hey, zur Familie Gottes zu gehören, bedeutet für dich vielleicht heute, dass du dir bewusst machst, ich gehöre zur Familie Gottes. Dass du das wieder mal ganz neu hörst. Und dass du mit diesem Bewusstsein in die Woche gehst, an deinen Arbeitsplatz, in deine Familie, zu deinen Freunden. Hey, ich gehöre zur Familie Gottes. Ich bin Teil der Familie Gottes. Ich habe ganz viele Brüder und Schwestern. Vielleicht fragst du dich aber auch gerade, wie geht das eigentlich, zur Familie Gottes zu gehören? Vielleicht hast du das noch nie gehört. Vielleicht kommt dir das ziemlich neu vor. Ich möchte noch einen zweiten Vers vorlesen, zweiten Bibelvers vorlesen aus dem Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 12. Dort können wir lesen: Alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Vielleicht merkst du gerade, dass du einen Wunsch verspürst, Jesus mehr kennenzulernen. Dass du sagst, ja, ich will zur Familie Gottes gehören. Und vielleicht fragst du dich, wie geht's? Wie geht das? Hier in dem Vers finden wir die Antwort. Ihn aufnehmen und an seinen Namen glauben. Und wenn du sagst, ja, ich möchte zu Jesus gehören, ich möchte zur Familie Gottes gehören, dann kannst du das tun, indem du ein Gebet sprichst. Indem du Jesus sagst, ja, ich will mit dir leben. Ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich will mit dir drum ringen, was dein Wille ist. Ich will mit dir unterwegs sein in meinem Leben. Dann kannst du es einfach tun mit dem Gebet. Und dann beginnt dieser Schritt in die Familie Gottes. Und dann bedeutet es vielleicht für dich auch, dass du diesen Schritt, den du tust im Gebet, auch im Leben tust. Dass du dich einer Gemeinde anschließt. Dass du dich anderen Christen anschließt, die auch mit dir unterwegs sind, die dann deine Familie werden, die deine Brüder und Schwestern sind. Vielleicht ist es den Schritt, den du vielleicht heute gehen solltest. Vielleicht hast du ihn noch nie gegangen, vielleicht bist du ihn noch nie gegangen, aber vielleicht ist es dran, da wo du gerade bist, zur Familie Gottes gehören. Jesus sagt uns das hier in diesem Text, er stiftet eine neue Gemeinschaft. Zur Familie Gottes gehören ist wunderbar und bedeutet so viel. Jesus zeigt uns das auf. Ja, es bedeutet Trennung, aber es bedeutet auch eine tiefe Verbundenheit. Ich lade dich ein, das dir wieder ganz neu bewusst zu machen, zu wem du eigentlich gehörst. Oder diesen Schritt, so wie ich dir gerade erklärt habe, gesagt habe, zum ersten Mal zu tun. Und jetzt lade ich uns ein, dass wir gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir, dass du eine Gemeinschaft dir ausgedacht hast, die Familie ist. Ich danke dir, dass wir so eine Verbundenheit haben. Ich danke dir, dass wir so verbunden sein können, hier in Weigernshain und darüber hinaus. Danke, dass wir Familie sein können. Danke, dass das deine Idee war von Gemeinschaft, die wir als Christen gemeinsam haben. Bitte ich, dass du uns jetzt zu uns sprichst. Ich weiß nicht, wo wir alle stehen. Vielleicht brauchen wir uns das mal wieder bewusst zu machen, gerade in dieser Zeit, wo so wenig in Gemeinde los ist, präsent, dass wir uns das wieder neu bewusst machen, dass wir eine Familie sind, dass wir zusammengehören. Vielleicht ist es aber auch gerade so, dass du wirklich anklopfst und sagst hier, hey, willst du nicht zu meiner Familie gehören? Danke, dass du die Hand ausstreckst, dass du ja sagst, hier in meiner Familie ist noch viel Platz, komm dazu. Danke, dass du da bist, dass wir ja, Gemeinschaft haben. was du von mir stiftest. Amen.